ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Hier ist wieder Merit Reh. Die Rentenreform war heute das Top-Thema. Ein schneller Überblick hier nochmal über die Vorschläge. Die abschlagsfreie Rente mit 63 zum Beispiel soll weg. Das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Gleichzeitig soll eine sogenannte Kapitalrente kommen. Dabei werden bis zu 2% der Rentenbeiträge am Aktienmarkt angelegt. Die Bundesregierung scheint ziemlich begeistert. Es sei ein Gesamtkunstwerk. So haben wir das heute gehört. Ja, und was sagen Politiker und Arbeiter in Brandenburg dazu? Unser Reporter Thorsten Südow hat sich umgehört und die Reaktionen sehr unterschiedlich.
Die 33 Vorschläge der Rentenkommission müssten als Paket diskutiert und nicht zerfleddert werden, fordert der Vorsitzende der Brandenburger CDU-Landtagsfraktion Steven Breetz in einer ersten Reaktion.
Wenn jetzt sozusagen eine Rosinenpickerei stattfindet, ist ja niemandem geholfen. Und ich freue mich doch, dass die Rentenkommission vorgeschlagen hat, dass die Rentenanpassung sich weiterhin an der Lohnentwicklung orientiert.
Dem Koalitionspartner im Land, der Brandenburger SPD, sei wichtig, dass das Rentenniveau bis 2031 stabil bleibe, sagt SPD-Landtagsfraktionschef Björn Lüttmann. Alles Weitere müsse die CDU-SPD-Koalition jetzt im Bund gemeinsam verhandeln.
Das heißt, Dinge, die wir als SPD vielleicht wirklich richtig gut finden, wie eine Erweiterung der Erwerbstätigenversicherung, dass man auch Beamte mit in die Rentenversicherung reinholt und so weiter, dass man das abwägt mit Dingen, die vielleicht eher CDU gewünscht sind, wie eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit und dass es am Ende einen guten Kompromiss gibt. Für uns ist ganz wichtig, uns anzuschauen, was bedeutet das auch für die Brandenburger Bevölkerung, und danach werden wir uns dann auch richten.
Die Oppositionsfraktionen im Brandenburger Landtag, AfD und BSW, lehnen ein an der Lebenserwartung gekoppeltes höheres Renteneintrittsalter ab.
Das ist unsozial,
sagt der AfD-Landtagsfraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt. Ein höheres Renteneintrittsalter als heute und ein baldiges Aus für die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte seien falsche Entscheidungen, argumentiert der BSW-Abgeordnete Andreas Kutsche. Der fordert:
Die BSW-Fraktion steht für ein solidarisches Rentensystem, in dem auch viel mehr Menschen einzahlen.
Künftig bis zu 2% des Bruttolohns nach schwedischem Vorbild vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer in eine Kapitalrente zu geben, beurteilt das BSW aufgrund von Kursschwankungen kritisch. Auch für Ralf Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, sind die Einzahlungen eine Belastung für Unternehmer. Dafür müsse es einen Ausgleich geben. Dass es die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte künftig nicht mehr geben soll, begrüßt der Handwerkskammervertreter.
Wir wissen, dass 40.000 Leute jedes Jahr in Brandenburg das Renteneintrittsalter erreichen und nur 20.000 junge Leute aus den Schulen nachkommen. Und damit ist auch klar, dass in den nächsten Jahren eine enorme Fachkräftelücke weiter aufgeht. Und deshalb brauchen wir neue Ansätze auch in der Rentenversicherung. Und deshalb ist es richtig, dass jetzt Frühverrentungsanreize auch gestrichen werden sollen.
Harte körperliche Arbeit, tagtäglich noch bis Ende 60 leisten, das sei für viele Arbeiter und Handwerker einfach nicht möglich. Darauf müsse die Politik reagieren, fordert der Potsdamer Gebäudereinigermeister Oliver Majowski.
Den ganzen Tag 8 Stunden lang Fassaden abwaschen. Mit einem Gewicht von 10, 15 Kilo auf 15 Meter Höhe ist halt körperlich total anstrengend. Und ich bin der Meinung, dass die abschlagsfreie Rente gar nicht abgeschafft werden dürfte.
Ob die Bundesregierung wie angekündigt alle Rentenkommissionsvorschläge umsetzt, werden die kommenden Monate zeigen.
Reaktionen aus Brandenburg auf die Vorschläge der Rentenkommission. Thorsten Südow war das dazu. Berlin entwickle sich zu einer Chaosstadt. Das hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder mal gesagt, unter anderem nach der letzten Berlin-Wahl, wo es ja zum Teil chaotische Zustände in den Wahllokalen gab. Dieses Mal soll er keinen Grund haben zu meckern. In knapp 3 Monaten, am 20. September, wird er wiedergewählt in Berlin. Und Senat und Landeswahlleiter haben heute eine Zwischenbilanz der Vorbereitungen gezogen und mal ganz optimistisch Daumen hoch gegeben. Es gibt auch einiges, was jetzt neu gemacht werden soll. Politikreporterin Sabine Müller hat den Überblick.
Wer wird am 20. September in welches Wahllokal geschickt? Unter anderem diese Frage beschäftigt Marc Albrecht gerade. Er ist Leiter des Bezirkswahlamts in Pankow, dem Bezirk mit den meisten Wählerinnen und Wählern. Diesmal gäbe es fast ein Drittel mehr Wahllokale, sagt Albrecht, und damit hoffentlich kein Risiko für lange Warteschlangen wie 2021.
Da gehe ich jetzt davon aus, dass in den Wahllokalen alles optimal ablaufen wird, weil sie in ausreichender Anzahl da sind.
In ganz Berlin gibt es gut 4.100 Wahllokale, etwa 10% mehr als zuletzt, sagt Landeswahlleiter Stefan Bröchler. Außerdem mehr Wahlhelfende, 40.000 sind eingeplant und fast alle sind schon gefunden. Damit ihre Arbeit am Wahltag unkomplizierter ist, wurde die sogenannte Wahlniederschrift vereinfacht. Das ist das offizielle Protokoll, das den kompletten Ablauf und die Ergebnisse der Wahl dokumentiert. Neues gibt es auch für die Wählerinnen und Wähler. Im Großen, wie die Wahl ab 16, die erstmals erlaubt ist, und im Kleineren, wie den neuen Stimmzettel für die Abgeordnetenhauswahl. Landeswahlleiter Bröchler.
Bis dato hatten wir zwei Stimmzettel, jeweils für die Erst- und die Zweitstimme. Das haben wir sozusagen zu einem Stimmzettel zusammengefasst. Das ist für die Bürgerinnen und Bürger auch übersichtlicher.
Und Sie kennen es so schon von der Bundestagswahl. SPD-Innensenatorin Iris Spranger lobt die verbesserte personelle Aufstellung in den Bezirken.
Die neu eingeführten ständigen bezirklichen Wahlämter sind mittlerweile vollständig besetzt.
Ein Thema, das die Innensenatorin besonders umtreibt, ist die Sicherheit. Sie befürchtet Desinformationskampagnen durch Drittstaaten, um Zweifel an der Legitimität der Wahl zu schüren. Zum Beispiel könnten Videos der langen Warteschlangen bei der Pannenwahl 2021 erneut ins Netz gestellt werden, glaubt Spranger.
Das wäre zum Beispiel so eine Falschmeldung, um einfach zu sagen, die haben nicht gelernt, das ist das gleiche Problem wieder.
Wichtig sei, solche Meldungen früh zu erkennen und einzugreifen.
Wir haben dabei die Maxime, wir sind wachsam, aber wir sind nicht ängstlich. Wir versuchen uns sozusagen darauf vorzubereiten,
sagt Landeswahlleiter Bröchler. Die Innenverwaltung prüft gerade, wie eine neue Software eingesetzt werden kann, um den Bürgerinnen und Bürgern dabei zu helfen, dubiose Meldungen schnell zu überprüfen. Details zum Sicherheitskonzept nennen Bröchler und Spranger nicht, denn, sagt die Innensenatorin, die andere Seite höre mit.
Aus unserer Landespolitikredaktion Sabine Müller. Und wir bleiben in Berlin. Die Hauptstadt hat ja ein paar von diesen alten Gebäuden, die als Lost Places, als verlorene Orte gelten, wo nicht ganz klar ist, was damit passieren soll. Eins davon ist auch das ehemalige Kongresszentrum ICC am Berliner Funkturm. Eigentlich ein echter Hingucker. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hatte es auch mal als schlafende Schönheit bezeichnet. Jetzt soll aber Schluss sein mit dem Schönheitsschlaf. Der Senat hat nach sehr langer Beratung jetzt eine Empfehlung beschlossen an Wien, das ICC vergeben werden soll. Sebastian Schöbel.
Große Auswahl hatte der Senat am Ende ohnehin nicht. Nach jahrelanger Suche war nur noch ein einziger Bewerber übrig, eine Gruppe von Unternehmen. Laut Senatsunterlagen, die dem RBB vorliegen, handelt es sich unter anderem um die Baufirmen Hochtief und Max Dudler sowie den Immobilienentwickler MIB. Der erschließt unter anderem das Industriegebiet der ehemaligen Baumwollspinnerei in Leipzig. Geplant ist demnach, das ICC zu einem Kunst- und Kulturzentrum zu machen. Im ICC sollen zudem Restaurants, Galerien und Künstlerstudios entstehen. Gegenüber vom Haupteingang darf auch ein Hochhaus für Hotelnutzung, Wohnungen und Büros gebaut werden. Nach einer zweijährigen Phase, in der die Investoren vor allem die Wirtschaftlichkeit ihres Konzepts nachweisen müssen, soll die endgültige Vergabe 2028 stattfinden. Die Inbetriebnahme des ICC ist für 2032/33 möglich, so der Beschluss des Senats. Die Grünen kritisierten, dass nach insgesamt 3 Jahren der Investorensuche nun weiterhin kein durchfinanziertes Konzept vorliege. Die endgültige Vergabe in 2 Jahren, sofern sie gelingt, vertage die Zukunft des ICC erneut in die ferne Zukunft.
Information von Sebastian Schöbel. Woher sollen junge Menschen eigentlich wissen, ob ein gewisser Studiengang wirklich der richtige ist? So ein Schnupperstudium bräuchte man da eigentlich. An der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus-Senftenberg gibt es genau sowas. Dort können Interessierte für ein paar Tage in Kurse reinschnuppern, sich mit Studierenden austauschen. Laut Uni entscheidet sich rund die Hälfte der Schnupperstudierenden danach tatsächlich für die BTU an einem der Standorte in Cottbus oder Senftenberg. RBB24-Reporter Sebastian Schiller hat sich das in Cottbus mal angesehen und selbst auch kurz einen Studiengang besucht.
Es werden jetzt knappe 40 Grad erwartet. Das heißt, irgendwann heizt sich so eine Kläranlage auch auf. Wie reagiert die Biomasse drauf?
Diese Kläranlagen stehen genauso im Fokus der Umweltwissenschaften wie chemische Verbindungen oder Kreislaufwirtschaft. Ein Studiengang von vielen, in den rund 190 junge Menschen in dieser Woche reinschnuppern können. In Vorlesungen, Experimente, das Studileben.
Bis jetzt finde ich den Tag eigentlich soweit ganz gut und auch recht interessant.
Bis jetzt ist das hier mein Highlight, also das Experimentieren hier. Und das fand ich auch sehr interessant. Und doch, ich kann mir das schon vorstellen. Also es hilft mir hier schon.
Darum geht es beim Schnupperstudium, aber auch beim Studieninfotag, der heute parallel stattfindet. Die jungen Menschen sollen ihre Entscheidung später nicht bereuen, sagt Mitorganisatorin Christiane Land.
Wir wollen, dass sie den richtigen Studiengang für sich nehmen und nicht später nochmal umsteigen müssen. Daher bieten wir diese Tage an, wo sie tiefe Einblicke gewinnen können in die Studiengangsinhalte und sich daraufhin entscheiden können für ihren richtigen Studiengang.
Neben den 190 Schnupperstudenten steht die Uni am Cottbusser Campus heute allen offen, die noch nicht genau wissen, wo es hingehen soll.
Weil ich tatsächlich mal gucken wollte, was ich denn hier machen kann an der BTU nach meinem Abitur. Und jetzt habe ich mal hier die Möglichkeiten gesehen, die man so hat an der BTU. Und muss sagen, vielleicht bleibe ich wirklich in Cottbus.
Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es bei mir geht, aber ich interessiere mich so für Architektur, für so Gestalten.
Das finde ich perfekt, weil man mit Leuten reden kann, man kann sich das angucken alles.
Ja, also meine Mutter hat mich auch hergezwungen, sage ich mal. Ich will verschiedene Sachen ausprobieren und dann halt gucken.
Ich möchte sehr gern den Alltag von Studierenden miterleben, also auch mal fragen, wie es denen so geht.
Die meisten Studiengänge in Cottbus haben übrigens keine Zulassungsbeschränkungen. Die Bewerbungsfristen für das Wintersemester laufen schon und das beginnt dann im Oktober.
RBB24-Reporter Sebastian Schiller über das Probestudium an der BTU in Cottbus. Ja, und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.